Front Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Beyond Page Views. Hier ist Michael Janssen und ich sitze gerade in Chiang Mai. Und dann habe ich meinen kongenialen Podcast-Partner und der sitzt in?
Ausnahmsweise diesmal in Mönchengladbach. Hallo auch von mir. Und bei dir ist ja schon fast Gewohnheit, dass du irgendwo nicht irgendwie in Köln oder in Deutschland sitzt, wenn wir aufnehmen. Insofern wird das hier langsam zur Normalität. Aber ja, was nicht unbedingt normal ist, wenn gleich in letzter Zeit häufiger vorgekommen ist, wir haben schon wieder einen Gast.
Genau, wir haben heute die Bernadette Hohns bei uns sozusagen im virtuellen Studio dabei. Bernadette, kannst du dich mal kurz vorstellen?
Ja, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass ich heute von euch die Einladung erhalten habe und dass ich mich nachher mit euch über Data Studio unterhalten kann.
Genau, da hat Bernadette auch schon gleich vorgegriffen. Unser Thema, unser Ding des Monats ist Data Studio und Dashboards. Kein Problem, Bernadette. Aber bevor es dann geht, machen wir erstmal Housekeeping. Und zwar haben wir eine Verlosung. Da warst du federführend, Markus.
Genau, ich habe die Einsendungen, die wir per E-Mail bekommen haben, wie in der letzten Folge gewünscht, zum Thema Rheinwerk-Konferenz. Ich muss da hin und warum. Wie es sich gehört bei, wie heißt der Laden hier, random.org, genau, ja, die Liste randomisiert und gewonnen hat der Tobias. Herzlichen Glückwunsch, du kriegst noch eine Mail von uns mit allen weiteren Infos und du bist dann dabei mit deinem Freiticket auf der Rheinwerk-Konferenz und dann sehen wir uns am 16. Mai.
Genau, am 16. Mai Rheinwerk-Konferenz in Köln. Herzlichen Glückwunsch, Tobias. Und dann habe ich fürs Housekeeping habe ich eine Frage gefunden, die mich beschäftigt hat. Und wir haben für sowas gar keine Kategorie, Markus, oder? Für so Fragen, die wir haben.
Hauen wir einfach hier jetzt ins Housekeeping rein.
Genau. Und zwar hatte ich bei einem Kunden, da läuft Google Analytics mit schön eingerichteten Zielvorhaben. Und dann haben die jetzt für Google Ads, was ja eher dein Thema ist, Markus, haben die jetzt ein eigenes Konto für Display angelegt. Und da sollte ich dann mit dem Tag Manager die Transaktion als Conversion anlegen und auswerten, habe ich gesagt, naja, kann ich einfach von Google Analytics die Transaktion und Ziel einfach synchronisieren. Und dann sagten die, nein, das darf nicht, sagt Google, weil die Conversions dann nicht richtig gesynkt werden. Weil wenn man das in zwei Google-Konten reinspielt, dann kann sich AdWords oder Google Ads nicht entscheiden, welches die richtige Transaktion ist oder so, oder welche die richtige Conversion ist. Weißt du darüber mehr, Markus, oder den Hintergrund?
Ich verstehe noch nicht mal das Problem und ich wüsste auch nicht, warum Google nicht wissen sollte, an welches Konto es zurückmelden sollte, dass eine Conversion stattgefunden hat, weil das ja auch bis auf Kampagnen, Anzeigengruppen, Anzeigen und Keyword-Ebene runtergeht, auch wenn man mehrere Konten hat. Also der Fall ist ja nicht unüblich.
Nee, also man soll einfach
im Gegenteil, also wenn ich zwei Google Ads Konten habe und ich habe ein Google Analytics Konto, weil ich halt auch nur eine Website habe, so, dann sollte ich ja eigentlich tunlichst sogar beide Ads Konten verbinden mit Google Analytics, weil sonst Google Analytics mir oben in den Meldungen immer sagt, so Mensch, ich habe ja viel mehr Traffic, als ich aus den Reports kriege und guck doch mal, ob alles richtig getaggt ist und bla 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 und macht da auch ein Problem draus. Und es ist ja eigentlich auch ein Problem, weil ich dann nämlich Traffic habe, der nicht richtig zugeordnet wird.
Ja, aber das ist ja okay. Es geht ja wirklich nur darum, die Conversion zu synchronisieren. Und das soll halt nicht gut sein.
Ja, also ich hatte genauso eigentlich möglicherweise auch Display und Suche, getrennte Konten, warum auch immer, weil es aus verschiedenen Kostenstellen bezahlt wurde oder sowas. Und da hat das einwandfrei funktioniert mit der Zuordnung der Conversions. Insofern.
Okay, falls jemand da was weiß, also ich habe nochmal Dienstag ein Telefonat mit Google, der Kunde hat mich dazu mit eingeladen, da erzählt mir von Google genau, warum das sein wird, weil ich habe es auch nicht verstanden. Vielleicht kann jemand von euch das noch schneller mir sagen, warum das sein könnte, weil ich fand es merkwürdig. So, und das war meine Frage, vielleicht kann jemand beantworten, gibt dann noch einen Preis, irgendwas gibt's dann. Preise haben wir immer gerne.
Einfach per E-Mail. Lustigerweise hatte ich auch eine Frage und dann habe ich die auch gleich dazu geschrieben.
Ja.
Und das hatte sich auch mehr oder weniger, das ist eine Frage, die sich so auf Facebook ergeben hat, im Dialog in so einer Gruppe. Vermehrt kommt es wohl vor, dass die Leute Traffic finden von googleads.g.doubleclick.net als Referrer. Und wundern sich, wo der herkommt, wenn man selber keine Werbung macht, keine Anzeigen schaltet und kein AdSense auf der Seite hat und überhaupt gar nichts. Und trotzdem hat man irgendwie so ein Google-Ads-Traffic und fragt sich, wo der herkommt. Und unsere beste Erklärung war bisher, dass es daran liegt, dass es ja im AdSense-Programm diese Linkblöcke gibt, ne? Hat man schon mal gesehen irgendwo, da werden dann einzelne Begriffe, die kann man dann anklicken, sehen mehr oder weniger mal wie die Navigation von der Website aus. Und wenn man draufklickt, landet man auf einer Suchergebnisseite. Auf der Suchergebnisseite sind natürlich Anzeigen, sind aber auch organische Treffer. Und wenn jemand auf einen dieser organischen Treffer klickt, wenn man jetzt für eins dieser Keywords wie Kredit ohne Schufa oder sowas organisch rankt, dann kriegt man darüber eben Referrer-Traffic, der eigentlich aus einer Komponente kommt, die irgendwie was mit AdSense zu tun hat und deswegen dieser komische Referrer. Sprich, also wenn man dahinter guckt, ist es ja eigentlich organischer Traffic, müsste also eigentlich nicht im Verweistopf landen, sondern ist eigentlich organischer Traffic, nur halt auf einer Suchergebnisseite, die nicht direkt die gleiche ist, die wir alle sehen, wenn wir google.de oder google.com aufrufen. Ist das soweit klar erklärt zumindest, das Problem?
Ja. Ist schon fast ein Fundstück.
Oder
ist das noch eine Frage von dir?
Ja, die Frage ist, wie würdet ihr damit umgehen? Also ich bin jetzt tatsächlich hingegangen und habe ja diese Verweisanalyse auf analytrix.de, wer es noch nicht weiß, wo man Verweistraffic halt auf bestimmte Komponenten wie Suchmaschinentraffic, Conversion-Diebe, Spam und so weiter untersuchen kann. Und ich bin jetzt tatsächlich hingegangen und habe dieses googleads.g.doubleclick.net als nicht auswertbare Pseudo-Suchmaschine klassifiziert, einfach um darauf hinzuweisen, dass der Traffic, der da aufschlägt, eigentlich organischer Traffic ist. Und wenn man hingeht und baut sich irgendwelche Filter oder macht da was mit einem Custom-Task, um das zu korrigieren, dann kann man meines Erachtens durchaus valide drüber nachdenken, das auch als organischen Traffic einzustufen.
Ja.
Und die Frage ist, wie seht ihr das da draußen denn? Also ist das jetzt organischer Traffic oder ist das Verweistraffic oder ist es scheißegal? Ich meine, manchmal sind es ja auch wirklich nur, weiß ich nicht, 0,2% des Traffics, da manchmal ist es das nicht wert, darüber nachzudenken, einen Filter für zu bauen. Aber ich sag mal, der Purist würde das wahrscheinlich tun. Und ich würde jetzt auch dazu tendieren. Also ich habe das mal nachgeguckt, auch mal in mehreren Properties. Ich habe das auch teilweise. Und das sind eben auch alles Domains, die nichts mit Google AdWords, AdSense oder irgendwelchen anderen Werbeprogrammen oder sowas zu tun haben. Das wird genau dieser Fall sein.
Ja, also ich glaube, wenn du mich fragst, würde ich sagen, ich würde sogar Organic Search machen, aber halt ganz klar dann als Google Ads kennzeichnen. Also schon die Quelle lassen und nicht auf Google so, sondern tatsächlich dann auf Google Ads zu packen.
Ja, oder dass ich dann weiß, wird auch tatsächlich irgendwie AdSense Linkblock da reinschreiben oder was auch immer. Ja, das ist irgendwie so. Aber es ist eigentlich organischer Traffic, es kommt halt nur von einer anderen Suchergebnisseite.
Ja, und Bernadette, ja,
und deine Meinung? Da würde mich interessieren, wie ist eure Meinung? Und deswegen ist das hier im Housekeeping gelandet und nicht in den Fundstücken.
Genau, und Bernadette, was meinst du?
Das hört sich für mich gut an, was der Markus vorgeschlagen hat.
Okay.
Ja. Gut, also abhängig von eurem Feedback würde ich dann eben auch diese Liste der Standardsuchmaschinen dann anpassen, vielleicht auch in diesem Custom-Task, den ich da anbiete wie Sauerbier, um organischen Traffic richtig zu klassifizieren. Aber wie gesagt, da bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Zumindest habe ich jetzt aber schon mal die Verweisanalyse auf analytrix.de angepasst, sodass man da jetzt mal drauf stößt, zumindest auf das Thema.
Genau, super. Okidoki, damit wären wir im Housekeeping, glaube ich, durch.
Ja. Und wir haben gefunden.
Genau, wir haben Fundstücke. Ich muss mal hier gleich kurz. Ich starte heute mal. Und zwar, wie bekomme ich eigentlich, kurz mein Bildschirm schieben, geht darum, wie bekomme ich mehr Conversions in meinem, mit dem E-Commerce in Google Analytics, wie fange ich da strukturiert an? Wie arbeite ich wirklich mit den Daten? Weil nur Daten angucken reicht halt nicht wirklich. Und darum hatte Supermetrics einen Artikel dazu geschrieben, dauert auch nur 8 Minuten, den zu lesen, sagt Supermetrics, wie ich das eigentlich mache. Also erstmal die wichtigen Metriken identifizieren, die für mich überhaupt wichtig sind für Conversions und dann langsam durchgehen und nach unten langsam vorarbeiten und analysieren, was brauche ich eigentlich, damit mal so ein bisschen Struktur reinkommt und man wegkommt beim Analytics vom nur Zahlen angucken und mal wirklich in die Aktion kommt. Mal was macht und überlegt, wie kann ich damit besser umgehen. Darum ruhig durchlesen von Supermetrics, lohnt sich mal wieder reinzuschauen und zu überlegen, wie gehe ich damit eigentlich vor.
Wobei ich mit dem Punkt 2 so ein bisschen, weiß ich nicht, da geht es darum, also dass man Keywords halt in die Produktbeschreibung reinbringen sollte. Und das eben im Zusammenhang eben mit Google Ads, ja, dass man halt drauf schaut, dass man, was man da bewirbt, dass es das sich auf der Zielseite wiederfindet. Ich glaube nicht, dass man da Analytics verbraucht, ne? Also bevor ich anfange, irgendwie Geld für Keywords auszugeben und die gezielt auf eine Seite zu lenken, sollte ich mir vorher schon überlegen, ob die Keywords zur Seite passen oder umgekehrt. Angepasste, ja, dynamisierte Landingpages oder sonst was sind nichts, was ich baue, weil ich mal in Analytics was gesehen habe. Das ist eine Geschichte, die eigentlich vorher ins Konzept gehört.
Ne? Genau, wenn ihr den Titel, Punkt 2 ist nicht so wichtig, der gehört da eigentlich strukturell auch nicht so richtig rein, weil das halt keine echte Aufgabe ist für die. Ja, okay.
Aber 5 Punkte klang halt besser als 4. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der sich da so ein bisschen reingemogelt hat, der Punkt. Mit dem Rest gehe ich durchaus Kondom, aber da habe ich mich jetzt nicht so darüber gefreut, über diesen zweiten Punkt beim Lesen.
Genau, das war es auch schon dazu.
Ja, dann hat als nächstes der Simu Ahava, Entschuldigung, er kommt schon wieder vor, er hat wieder einiges geblockt, aber diesmal ging es auch so ein bisschen darum, wie es aussieht mit dem Google Tag Manager und jQuery. Da hat er mir so einen Beitrag aus der Seele geschrieben, wenn es auch teilweise nur zwischen den Zeilen steht. Ne? Also erstens geht es darum, ob jQuery halt Teil ist vom Google Tag Manager, das heißt, wenn man den Google Tag Manager nutzt, wird da irgendwie jQuery angezogen. Er erklärt auch, wo dieses Missverständnis herkommt, und die klare Antwort ist nein. Und was ich ganz hilfreich fand, war halt, er hat da so einfach so eine kleine Funktion vorgestellt, wie man ermitteln kann, ob jQuery verfügbar ist oder nicht. Ist ja bei Dingen, die asynchron laden, muss man sich nicht 100% drauf verlassen können, dass das, was ich da gerade nutzen will, auch wirklich da ist. Hat dann auch angesprochen, dass man sinnvollerweise vielleicht eine Fallback-Variante macht für den Fall, dass ich auf jQuery-Funktion zugreifen will, aber jQuery nicht verfügbar ist, warum auch immer. Was da eigentlich als wichtigste Nachricht, wie gesagt, zwischen den Zeilen eher so drinsteht, ist, es muss nicht immer jQuery sein. Also viele Leute
ziehen da große Frameworks.
Ja, es muss ja nicht immer jQuery sein, es gibt auch andere Frameworks. Es ist aber immer so, dass ich mir vielleicht für 3-4 Funktionsaufrufe, die ich wirklich brauche, da jede Menge Overhead einlade auf meine Website und im Zuge halt der Optimierung. Ich habe auch dieses Tool, was er da angesprochen hat, wie man eben gucken kann, ob man jQuery wirklich braucht und wie man dann Ersatzfunktionen in plain JavaScript da irgendwie schreibt, fand ich ganz hilfreich. Ja, also wenn ich mal irgendwas von jQuery befreien will, werde ich dieses Tool wahrscheinlich künftig auch nutzen.
Ja, cool. Fand ich auch gut, den Artikel. Ja. Dann bin ich auch schon wieder dran. Google Tag Manager, Firebase und Apps, mein Liebling. Gerade App-Tracking ist ja mit Firebase und Google Tag Manager halt nicht ganz so einfach. Und ein Grund, warum es nicht so einfach ist, ist, dass es eine extrem große Challenge ist, das Tracking zu analysieren. Weil normalerweise ist es ja so, wenn wir auf einer normalen Website haben, haben wir den Tag Assistant oder ähnliches und können genau gucken, wenn irgendwas an Analytics geschickt wird. Bei Firebase ist es so, dass da einfach die Sachen gesammelt werden und irgendwann geschickt werden als ein großes Paket. Das heißt, du siehst gar nicht genau, was da eigentlich geschickt wird. Und darum hat Blast.am oder wie auch immer die heißen, oder Blast.am.com haben da ein kleines Tool, ein kleines Website-Tool geschrieben. Da kannst du dann den Request reinschieben und dann zerlegt er den genau in dem, was eigentlich geschickt wurde. Damit du mal siehst, was wird eigentlich geschickt. Genau, aber das ist für die interessant, die halt mit echten Apps zu tun haben. Nicht Web-Apps, sondern tatsächlich iOS oder Android-Apps, so diese richtigen Apps, die richtig eine Challenge sind, die sauberes Tracking aufzusetzen, in meinen Augen.
Wenn da draußen Debugging an sich ist ja schon eine Herausforderung, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? Also ich muss mich ja tatsächlich irgendwie dazwischen schalten. Ich habe keinen Browser, wo ich in der Entwicklerkonsole mir irgendwas reinloggen kann oder sonst wie. Ja, das heißt also, ich muss mich dann mit Charles Proxy und anderen Schweinereien irgendwie sowieso schon mal rumschlagen. Und selbst wenn ich das habe, dann sehe ich halt trotzdem immer noch sehr, sehr viel in einem Aufruf, weil es halt diese ganzen gesammelten Hits sind. Und da scheint mir dieses Tool, ich kenne es jetzt im echten Leben, habe ich es nie benutzt, aber es scheint mir sehr hilfreich zu sein für denjenigen, der diesen Anwendungsfall hat.
Genau, und du hattest gerade gesagt, das ist ja ein Aufruf, darum auch hier nochmal der Aufruf, wenn es jemanden da draußen gibt, der sich ganz extrem mit App-Tracking und Analytics und Tag-Manager und Firebase auskennt, dann sollten wir den mal einladen bei uns hier in den Podcast, oder?
Ja, unbedingt. Bewirb dich.
Ja. Weil ich kenne halt echt wenige. Wenn ich gefragt werde, hey, wen kennst du denn, wer so richtig deep in App-Tracking drin ist mit Analytics und so und Firebase und so, oh, puh, schwierig.
Ja. Ich hatte es ja mal erwähnt, ich habe ja vor lauter Verzweiflung mir selber eine App gebaut, damit ich mal was mit Firebase durchmessen kann. Aber auch das zum Beispiel habe ich jetzt nicht über den Tech-Manager gemacht, sondern da ist halt irgendwie so ein Paket, was ich da direkt irgendwie reingeladen habe und habe dann da so ein paar Aufrufe, also von meiner Seite aus eher unspannend. Ich wollte einfach nur mal irgendwie einen Firebase-Account haben, wo mal Daten drin sind. Ja? Also das war schon echt ein Akt der Verzweiflung. Also wer uns da ein bisschen aufschlauen kann und das auch gerne hier mal in so einer Sendung machen würde, würde uns beide super freuen.
Genau. Nächster Punkt. Du bist wieder dran, Markus.
Ja, ich bin wieder dran. Und zwar geht es darum, dass es in Google Ads jetzt auch den Click-Share gibt. Also nicht nur den Impression-Share, also den Anteil an möglichen Einblendungen meiner Anzeige bei Suchanfragen, wo ich mit meinen Keywords verqualifiziert bin, sondern ich sehe eben auch den, also wenn genug Daten da sind, sehe ich auch den Anteil an möglichen Klicks. Das kennt man schon aus Shopping-Kampagnen, ist jetzt aber eben in anderen Kampagnentypen auch verfügbar. Und sollte als solche Metrik vielleicht dann auch beachtet werden, wenn man entsprechende Reports baut oder sowas. Zum Beispiel im Google Data Studio, wo wir ja später noch drüber reden werden.
Genau.
Okay, dann bin ich dazu, glaube ich, auch gar nicht zu sagen.
Eine neue Metrik, interessant auf jeden Fall, kann man mit aufnehmen. Passt. Genau, und jetzt von Infotrust.com ein Feature, was viele nicht kennen, weil es in 360 drin ist. Selbst die, die mit 360, Analytics 360 zu tun haben, nutzen das Feature leider auch, glaube ich, viel, viel zu selten. Und zwar zwei Sachen. Zum einen gibt es Funnels, die ich nachträglich bauen kann. Das heißt nicht so wie die E-Commerce-Bezahlverhalten und Kaufverhalten-Funnels, sondern tatsächlich Funnels, die ich auf vorhandenen Daten draufsetzen kann. Und dann noch schöner ist, dass es auf User-Ebene funktioniert. Das heißt nicht nur auf Sitzungsebene, sondern tatsächlich kann ich gucken, welcher User hat in der Customer Journey eigentlich was eigentlich so richtig gemacht. Dazu hat Infotrust einen relativ kurzen Artikel, mal kurz zu verstehen, was ist das eigentlich, was kann man damit machen, wo ich mal durchlesen, wer sich damit nicht auskennt. Ich finde diese Methode mit den User Funnels in 360 sehr, sehr cool. Kann man auch mit Data Studio sowas ähnliches nachbauen, wenn der Data, glaube ich, mit den Client-IDs und so, aber da können wir später zu kommen. Darum, also lohnt sich zu lesen, mal kurz, was ist eigentlich möglich, was macht eigentlich 360 oder 360 so sexy. Das war's schon dazu.
Gut, nächster Punkt ist auch wieder ein Update zu einem Thema, was uns mal eine ganze Sendung wert war, noch vor kurzem, nämlich das Intelligent, also die Intelligent Tracking Prevention, ITP. Wir hatten dann ja auch nochmal eine Nachfrage dazu, auch zum Thema First-Party und Third-Party-Cookies und so weiter und ganz schön auseinandergedröselt, was ITP denn überhaupt jetzt macht und vor allen Dingen in welcher Version, weil das Thema sich auch weiterentwickelt hat. Und auch diese Zeitfenster, die wir in der Sendung angesprochen haben, sind jetzt gar nicht mehr so aktuell. Ist ganz gut aufgearbeitet bei Pivik Pro im Blog und deswegen habe ich das hier verlinkt. Und du hast dann auch noch dazu gepackt, noch einen weiteren Link, nämlich gerade vor ein paar Tagen ist dann die Versionsnummer von 2.0 auf 2.1 gesprungen. Das heißt also, das Thema Intelligent Tracking Prevention entwickelt sich laufend weiter. Die gute Nachricht ist, es wird vielleicht etwas schlauer auch. Ne? Also wenn man jetzt daran glaubt, dass künstliche Intelligenz etwas schlauer machen kann, werden jetzt nicht mehr per se einfach vielleicht alle Third-Party-Cookies geblockt. In diese Richtung geht es so ein bisschen. Wir kommen auf jeden Fall nicht umhin, uns da weiterhin mit auseinanderzusetzen. So Firefox hat jetzt auch angekündigt, im Sommer irgendwie sowas in der Richtung zu machen, um das Tracking halt, also Third-Party-Tracking mehr oder weniger zu erschweren oder zu unterbinden. Das wird genauso oder ähnlich aussehen wahrscheinlich wie die Lösung, die wir im Safari haben. Und dann kommt das auch irgendwann in Browser X, Y und Z und spätestens dann muss das irgendwo vernünftig gelöst und in den Köpfen auch der Marketer angekommen sein. Oder man wundert sich halt, warum die Daten immer schlechter oder immer weniger werden.
Oder anders einfach nur.
Oder einfach nur anders, genau.
Ja, ist merkwürdig, was da passiert. Genau. Dann hätte ich noch einen Punkt. Es war in der Nähe von Budapest. Die Super Week war im letzten Monat da. Von uns war keiner da, leider. Also die Super Week ist ein Treffen von ganz großen Leuten aus der Web-Analytics-Branche. 5 Tage lang Vorträge zu allen Themen. Das Who's Who der Webanalyse ist da anwesend. Und da habe ich eine Review, ein Recap rausgesucht von datarunsdeep.com.au. Wer sich dafür interessiert, kann auch da draufklicken und findet dann noch viel mehr Recaps, was da nicht so gelaufen ist, wer anwesend war, was es für ein Spaß war. Und vielleicht bin ich nächstes Jahr auch dabei. Markus, du auch?
Du, weiß ich nicht, / glaube ich nicht, aber das klingt so ein bisschen wie unheimlich viel Spaß und Netzwerken vom Feinsten mit den richtigen Leuten und dann eben noch gespickt mit Top-Vorträgen. Auch wenn jetzt hier so nicht in die Tiefe gegangen ist, worum es da ging, da wird mehr oder weniger nur mal so Speaker und Thema genannt. Und der ist mehr so auf der persönlichen Ebene, dieser Recap, aber es vermittelt, glaube ich, ganz gut den Spaß, den man da haben kann. Insofern wäre das schon was. Keine Ahnung, ob sich das einrichten lässt.
Und übrigens, die von wegen Vorträge und so, die gibt es zum Teil auf YouTube dann anschließend kostenlos. Beim letzten Mal waren, glaube ich, irgendwie 5 oder 10 Vorträge irgendwann auf YouTube verfügbar, die da gehalten wurden.
Ja, guter Tipp. Vielleicht mal nach Superweek YouTube.
Genau. So.
Nächstes Thema schlägt schon so leicht die Brücke zu unserem Ding des Monats. Es geht halt um das Google Data Studio und es geht um die Community-Visualisierungen. Sprich, es gibt neue Chartformen, die nicht direkt aus dem Google Data Studio kommen, sondern so wie viele andere Sachen inzwischen. Es gibt ja Konnektoren aus der Community. Es gibt eine Galerie mit fertigen Dashboards, die aus der Community kommen. Und jetzt gibt's eben auch erste Diagrammformen, die aus der Community kommen. Das Ganze ist noch in so einer Developer-Preview und man muss im Prinzip mit zur Not sogar irgendwie im Quelltext rumwühlen sogar im gerenderten Quelltext rumwühlen von einem Report, um rauszufinden, wie man das Ding selber nutzen kann. Ich habe das zum Beispiel auch mit einem von diesen Dingern, es gibt so ein Kalenderelement, habe ich sogar erfolglos versucht und weiß noch nicht mal warum. Also ich sag mal Support und sowas, das ist alles noch ein bisschen weit weg. Ja, das war aber auch nur so ein Schnellschuss, sag ich mal. Ne? Aber im Großen und Ganzen geht das halt in eine Richtung, die ich ganz angenehm finde. Ich meine, man kann jetzt von so einem Sunburst-Chart halten, was man will, aber für in bestimmten Fällen kann ich mir vorstellen, dass man damit ganz toll, wenn man sehen will, wie sich einzelne Segmente wieder in andere Segmente unterteilen, also so Stichwort explorative Datenanalyse, ist so ein Sunburst-Chart vielleicht manchmal gar nicht so verkehrt. Werde ich auch nochmal tiefer eintauchen, glaube ich. Ne? Also es gibt jetzt diese Community Visualizations und wie man die nutzen kann, ist beim E-Dialog-Blog ganz ordentlich beschrieben und deswegen verlinke ich das nochmal hier in den Fundstücken.
Sehr schön. Und das letzte Fundstück ist dann noch über DMP und CMP. Und ich frage, was heißt das eigentlich? Genau darum geht es im Artikel. Was ist eigentlich ein CMP, also eine Customer Data Plattform, und was ist eigentlich ein DMP, also eine Demand-Side-Plattform, und wofür brauchen wir die und was soll das eigentlich? Dann einfach den Artikel von Blast AM durchlesen. Da steht alles dazu drin, was man darüber wissen muss. Wird immer mehr kommen und die werfen mal mit ihren Namen so hin und her. Darum ruhig durchlesen und lernen und gut ist.
Ja, ich habe immer gedacht, DMP brauche ich irgendwie, wenn irgendwie DSP im Spiel ist, und ansonsten kann ich mir auch CDP leisten. Aber diese ganzen drei Buchstabenabkürzungen bringen an sowieso viel zu sehr.
Genau, einfach aussprechen, das hilft schon beim Teil dazu verstehen. Genau, damit werden wir durch mit unseren Fundstücken und kommen dann zum Ding des Monats, Data Studio und Dashboards und vielleicht auch Reportings. Und Bernadette, vielleicht kannst du dich noch mal ein bisschen länger vorstellen, wie lange du schon im Business bist, was du eigentlich so machst und sowas, und dann steigen wir ins Thema richtig ein. Bernadette, du hast das Wort.
Ja, vielen Dank nochmal. Ich bin seit weit über 10 Jahren jetzt insgesamt in der Webanalyse unterwegs. Hatte ja noch angefangen, wo es nur Logfile-Analyse gab. Dann kam Google Analytics hinzu. Ganz spannende Sache. Am Anfang hat es noch jeder verteufelt. Jetzt mittlerweile haben es halt eben alle. Und gleichzeitig eigentlich mit Analytics habe ich mich auch weiterentwickelt und immer tiefer da reingearbeitet. Und seitdem Data Studio da ist, arbeite ich wahnsinnig gerne damit, weil es das Leben einfach bunter macht und einfacher macht. Vorher war Analytics ja sowieso schon aufgrund der Datenflut, die man da sehen konnte, so ein bisschen, viele Leute konnten damit nicht so allzu viel anfangen. Und jetzt mit den neuen Visualisierungsmöglichkeiten erreicht man nochmal eine viel, viel größere Empfängergruppe, die überhaupt dann bereit sind, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sich die Daten anzuschauen und auch coole Sachen daraus zu sehen. Das finde ich ganz, ganz toll.
So, genau. Wir hatten auch schon eine Folge, Markus. Vor gutem Jahr war das, glaube ich, wo wir über das Data Studio geredet haben.
Nee, es ist schon ziemlich genau fast auf den Tag 2 Jahre her.
2 Jahre?
Am 28.02.2017 haben wir zum ersten Mal über das Data Studio geredet. Wow. Und ich habe da nochmal unsere Shownotes nochmal durchgeguckt. Also wir hatten da eben auch schon so ein paar Wünsche an die Weiterentwicklung. Ne? Wir waren zwar ganz glücklich, dass man es jetzt irgendwie auch bis auf Weiteres wahrscheinlich kostenfrei nutzen kann. Und da war gerade diese 5-Report-Grenze war irgendwie gefallen. Das heißt, es wurde jetzt schon irgendwas interessanter. Aber sowas Flexibilität angeht, Einsatzmöglichkeiten, gerade wenn man jetzt mit mehr als einer Datenquelle arbeitet und vor allen Dingen Stabilität, das waren damals noch so unsere Hauptkritikpunkte. Ja. Ne? Also ja. Ich kann mich entsinnen, dass
ich erinnere mich, Google Sheets
und so weiter. Ja? So, also es war nicht alles Gold, was glänzte im Google Data Studio, aber nichtsdestotrotz haben wir dem Thema ja damals schon eine ganze Sendung gewidmet und glauben ja auch daran, dass es da irgendwie, oder haben daran geglaubt, dass es weitergeht. Und siehe da, ich habe mir das Changelog nochmal angeguckt. Also alleine seit der letzten Sendung, die ja auch schon im Februar war, das heißt also 2017 gab es auch vor der Sendung schon ein paar Neuerungen, aber allein schon nach der Sendung, also sprich ab März, gab es noch 26 Updates halt vom Google Data Studio nur in 2017. Und es gab dann auch nochmal 32 größere oder kleinere Updates halt im Jahr 2018. Und in der Zeit ist eben wirklich vieles dazugekommen. So ein paar hatte ich mal schon mal hier zusammengestellt. Da können wir gleich einfach mal drüber fliegen, vielleicht über die Liste dieser Key-Neuerungen, die dazugekommen sind. Aber man kann schon sagen, es hat sich so viel getan im Data Studio, dass man durchaus noch mal drüber reden kann. Ne? Weil die Einsatzmöglichkeiten sind jetzt eben ungleich größer. Ne? Vieles liegt an so Sachen, die ich eben schon angesprochen habe, also Sachen, die aus der Community kommen, ob es jetzt Visualisierungen sind oder eben auch Konnektoren für neue Datenquellen. Da gibt es viele Tool-Anbieter, die sind jetzt gerade dabei oder haben schon irgendwo ihre Tool-Daten eben über einen nativen Konnektor da jetzt bereitgestellt. Ich muss also nicht hingehen und muss mir, was weiß ich, meine Systrix-Daten erst in Google Sheet ziehen, um die dann aus dem Google Sheet wieder irgendwie ins Data Studio reinfriemeln zu können und sowas. Darum geht's eigentlich bei diesen Konnektoren, die dazugekommen sind. Jede Menge Konnektoren, die ich für Geld kaufen kann, noch über Supermetrics sind inzwischen dazugekommen. Das war damals auch noch kein Thema, als wir über das Data Studio geredet haben. Insofern hat sich da eben sowohl auf funktionaler Ebene als auch auf der Ebene der Datenquellen, die ich nutzen kann und wie ich mit den Daten arbeiten kann, sprich irgendwie Data Blending, also das Zusammenführen von verschiedenen Datenquellen und so weiter, hat sich unheimlich viel getan in der Zeit. Ja, und wenn man dann eben auch noch jemanden in die Sendung holen kann, wie die Bernadette, die da tatsächlich mitarbeitet, nicht so wie wir reden ja immer viel drüber, aber so unheimlich viel mit Data Studio tun wir ja eigentlich gar nicht, wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist das nochmal eine Sendung wert, dachte ich.
Genau, hervorragend. Bernadette, wie ist das denn bei dir, wenn du da, dich mit Data Studio und Kunden beschäftigst, wie startest du da? Also wissen die, was sie da erwartet oder was sie brauchen?
Meistens nein. Viele Kunden haben einfach ein bisschen was falsch, Voreinstellungen erstmal. Was sie auf jeden Fall ganz toll finden, ich zeige denen oftmals das Tool, weil ich davon überzeugt bin, dass man da viel besser in die Materie reinkommt. Und die sind dann einfach erstmal total begeistert, weil viele Bildchen finden die immer ganz toll. An Bildchen kann man ganz viel sehen. Und dann ist aber die Frage, man muss die richtigen Bildchen nehmen. Und ich muss dann, bevor ich mit der eigentlichen Erstellung des Reportings beginne, muss ich vorher ganz viele Abklärungsarbeiten vornehmen und mit dem Kunden viele Sachen klären. Das ist den meisten nicht bewusst. Die sind immer der Meinung, naja, da kann man mal eben gerade ein Reporting machen. Dieses mal eben gerade, das funktioniert aber nicht so. Also so ein Reporting entfaltet halt eben den meisten Effekt, wenn man das zuschneidet auf den Empfänger. Und dafür muss man dann mal anfangen, Fragen zu klären. Ja, wer ist denn überhaupt der Empfänger? Auf welchem Level befindet sich dieser und wie viel versteht der? Was braucht der für ein Dashboard? Beziehungsweise, wir reden immer von Dashboard, aber ganz ehrlich, es gibt da auch noch so eine kleine Feinunterscheidung zwischen einem Dashboard und einem Report. Sowas, das muss halt eben alles geklärt werden. Was braucht er? Braucht er halt eben so einen Überblick, ein Dashboard, oder braucht er einen umfangreicheren Report, wo er selber noch viele Möglichkeiten hat, mit Filtern die Sachen einzustellen? Ich muss fragen, wie sind denn überhaupt die Ziele des Dashboards? Was willst du damit erreichen? Was sind die Ziele des Unternehmens? Und das sind dann schon unangenehmere Fragen, wo man merkt, die Leute winden sich, und am liebsten hätten sie gerne, dass ich denen die Fragen beantworte. Aber da muss man halt eben zusammenarbeiten, und da muss der Kunde auch so ein bisschen Hirnschmalz noch da reinstecken, um halt eben nachher tatsächlich den Report oder das Dashboard entwerfen zu können, was den auch weiterbringt. Tatsächlich, ja, der Anfang, wenn wir nochmal zurückdenken, das sind die schönen Bildchen, die der Kunde schön findet, die helfen auch, aber die müssen schon mit den richtigen Informationen gefüllt werden.
Genau. Man braucht ganz kurz mal zwischen. Ich habe das letztens wieder gehabt, dass ein Kunde kam und der hat sich selber mit Data Studio was gebaut, und dann passen halt die Zahlen nicht so richtig zusammen. Weil ich finde halt, wichtig ist halt für Data Studio auch, dass man erstmal weiß, was bedeuten die Zahlen eigentlich in Analytics. Dass ich nicht die falschen Dimensionen und Metriken zusammenschmeiße und merkwürdige Zahlen zurückbekomme.
Das ist übrigens dieser Kunde oder solch ein Kunde, wie du ihn gerade beschrieben hast. Ich kenne ihn ja jetzt nicht. Aber das ist so der Horror schlechthin. Da kommt einer, der sagt, ich habe da schon mal was Tolles gebastelt. Das sieht super aus. Guck doch mal eben gerade drüber, ob die Zahlen denn auch so stimmen. Auf den ersten Blick sieht das meistens wirklich immer super nett aus. Ich gebe zu, es gibt viele Leute, die vom Design her besser performen, als ich das kann. Das sieht dann auch wirklich nett aus. Und wenn ich dann in die Daten reingehe, dann packst du hier irgendwo rein, wo du sagst, oh nee, was hat er sich denn dabei gedacht und was hat er denn da kombiniert? Das passt ja gar nicht, das stimmt ja nicht und das nicht und das hat er vergessen. Und dann ist das im Endeffekt viel, viel mehr Arbeit, so eine Ruine wieder aufzubauen, als wenn man sich vernünftig vorher zusammengesetzt hätte und man hätte abgeklärt, was brauchst du, was willst du, was ist das Ziel von diesem Dashboard, und ich baue dir das ganz frei. Hinzu kommt natürlich noch die persönliche Enttäuschung, wenn ich sage, ja, das sieht zwar nett aus, aber sorry, die Daten, das stimmt, das passt gar nicht.
War aber gut gemeint.
Genau, aber da kommt ja immer noch so eine persönliche Note dazu.
Ja. Aber das ist, glaube ich, auch ein Spagat, den man ja oft hat, ne? Also wie viel Vorbereitungszeit steckst du rein, bevor man jetzt die ersten Linien rauf oder runter gehen sieht oder die ersten Charts irgendwie zeigen kann, versus du baust einfach alles vor, was du für sinnvoll hältst, und dann wird nachher darüber geredet und dann schmeißt man nachher die eine Hälfte weg und baut die andere neu. Man muss ja mal irgendwie einen Anfang finden, sowohl als auch irgendwie so einen Mittelweg. Blöd ist halt, wenn jemand sich gedacht hat, naja, ich lasse jetzt hier nicht einen Dienstleister irgendwas vorbauen, sondern ich gehe jetzt selber halt in Vorleistung und baue da unheimlich viel, dann kann man sich in so einem Tool ja dann auch schön verlieren, ne? Und also gerade auf so einer Design-Ebene oder so, da kann man sehr viel Zeit rein versenken, sich Gedanken darüber zu machen, wie kann ich das jetzt hier noch attraktiver gestalten und so weiter. Da kommt man dann eben schnell, glaube ich, so als Normalanwender, in Anführungsstrichen, an den Punkt, wo man denkt, dass Tool alleine wird mir schon eine Lösung nachher irgendwie liefern. Ne? Also zu Tools allgemein, es gibt ja da so einen schlauen Spruch, wenn man nur einen Hammer hat, sieht irgendwann jedes Problem aus wie ein Nagel. Ne? Also viele Sachen, die, glaube ich, heute im Data Studio gelöst werden, da würde ein benutzerdefinierter Report in Analytics reichen oder auch die Dashboard-Funktionen in Analytics, die ja auch jetzt so ganz gruselig wie früher gar nicht mehr sind. Ne? Also viele einfache Dashboards würde man vielleicht einfacher da bauen, als jetzt noch mit dem Data Studio.
Was sagst du gerade?
Die aller einfachsten Sachen, habe ich gesagt, könnte man vielleicht sogar lieber in Analytics selber bauen.
Nein.
Nein. Kann man nicht, sagst du? Nee, bist du völlig dagegen?
Das sind überhaupt keine Dashboards. Also das ist, da bin ich, haben uns Benedetta und ich jetzt schon mal ordentlich gestritten noch ein bisschen. Die gehen gar nicht. Ein Dashboard hat für mich immer einen Zeitvergleich, und zwar einer, der voreingestellt ist, der wichtig ist, und oder irgendwie eine Kampagnendauer oder irgendwas. Und die Dashboards ist immer die Zeit, die du oben einstellst. Also die finde ich die Hölle, die eingebauten. Darum, ich glaube, die sind auch inzwischen schon so schön versteckt, damit man die einfach nicht findet. Darum, ich halte von denen halte ich gar nichts. So. Null.
Ja, ich muss auch gestehen, ich benutze diese Dashboard-Funktion von Analytics eigentlich so gut wie nie, aber benutzerdefinierte Reports benutze ich schon sehr häufig. Das heißt also, viele Sachen kann man über benutzerdefinierte Reports ganz gut abbilden.
Das auf jeden Fall. Ohne jetzt
ein drittes Tool irgendwie auszuweichen. Ne? Weil, ich sag mal, so schön Data Studio ist, es bringt ja immer dann neue Komplexität in die IT-Landschaft, sage ich mal ganz vorsichtig.
Ja. Dann nochmal ganz kurz von wegen benutze für die Reports, wer es 360 hat oder 360 von Analytics, da gibt's die erweiterte Analyse, die ist extrem cool. Aber hat halt nicht jeder das nochmal kurz als Ergänzung zu Data Studio sonstigen. So, zurück zum Thema Data Studio, würde ich sagen. Also Dashboards, also nochmal ganz kurz, Dashboards in Analytics, die eingebauten, die sind nicht wirklich sinnvoll. Darum, das ist meine Meinung, da bleibe ich bei. Ich möchte die nicht sehen bei mir irgendwo. Okay,
Data Studio. Eine kleine Breche möchte ich vielleicht dafür auch schlagen. Ich würde nicht ganz so verteufeln. Ich habe zum Beispiel so ein Bundle von Dashboards und Berichten. Das ist ganz einfach, wenn man einen neuen Kunden hat, die schmeiße ich da mal drauf, dann habe ich ganz schnell Informationen, ohne dass ich in die einzelnen Berichte reingehen muss. Das ist aber nur für einen kurzen Überblick tatsächlich. Ne?
Ja, das dient dann ja schon fast eher einem Audit von so einem Konto als der regelmäßigen Übersicht.
Genau.
Ja gut, also spätestens, dann haben wir wenigstens dafür gerettet. Ne? So, und alles andere machen wir dann jetzt schön im Data Studio. Das ist ja auch richtig so. Ne? Also ich habe eben ganz andere Möglichkeiten, da mit Daten zu arbeiten. Ich habe jede Menge Diagrammformen, auch ohne diese neuen Community-Visualisierungen habe ich ja Diagrammformen ohne Ende. Also daran scheitert es ja eigentlich nicht. Also früher ist es ja eher so an Kleinigkeiten gescheitert. Um jetzt nochmal auf diese Liste der Änderungen zu kommen, die sich so in den letzten 2 Jahren ergeben haben. Klar sind irgendwie Diagrammtypen dazugekommen und auch irgendwie Contentformen, die ich da hinzupacken kann. Ich kann plötzlich mit externem Content arbeiten, ich kann URLs einbetten, ich kann da YouTube-Videos draufpacken. Am Anfang konnte ich nicht mal einen Link machen und so. Aber eine der wesentlichsten Neuerungen oder der meistgefragtesten Features war ja, hatten wir eben im Vorfeld schon mal drüber geredet, bevor wir aufgezeichnet haben, erstaunlicherweise halt die Möglichkeit, aus diesen tollen, interaktiven, filterbaren Reports und Dashboards, die ich da bauen kann im Data Studio, wieder sowas Langweiliges machen zu können wie ein PDF, weil es auf Management-Ebene sonst halt überhaupt kein Buy-in gibt für dieses Feature. Die brauchen
man
halt
muss es ja abspeichern können, den Bericht.
Man muss es ja abspeichern können. Und deswegen ist da irgendwann im Oktober dieses PDF-Feature hinzugekommen und ich habe so ein bisschen den Eindruck, als hätte das mit den größten Boost gegeben, was die Evangelisierung zum Thema Data Studio angegangen ist. Ja. Wenn ich da jetzt eben dann sagen kann, okay, ich baue das jetzt hier damit und A, B und C kriegen halt ihren PDF-Report. Der sieht dann auch noch schön aus, ist dann halt nur nicht mehr interaktiv.
Bernadette, wie war das in der Praxis bei dir oder wie ist das in der Praxis mit PDF-Reports? Sind die beliebt?
Also tatsächlich, ich meine, ich hatte ja einen ganz guten Draht auch zu Google und die Mary Pichy, die ist da für Data Studio zuständig. Da hatte ich ja damals auch die Zertifizierung gemacht. Und die hatte ganz klar anfangs vehement verteidigt, PDF-Exporte zu ermöglichen, also nicht zu ermöglichen, weil sie sagte, nein, das ist halt eben ein interaktiver Report und die Leute sollen damit arbeiten und die sollen halt eben nicht so einen Schubladen-Report generieren. Und man hat sich dann gebeugt, weil so viele Anfragen danach kamen. Aber das war nicht der ursprüngliche Intent von Google gewesen.
Ja.
Na, und tatsächlich, ich habe auch ein paar Anfragen darüber gehabt, dieses Dokument als PDF-Export haben möchten. Ganz einfach, weil es an die höhere Ebene regelmäßig mithilfe einer E-Mail reportet werden muss.
Und ansonsten kann man das in Data Studio einstellen, dass es regelmäßig verschickt wird oder nur ausdrucken kann?
Das geht nicht.
Okay. Nein.
Wenigstens das nicht.
Nein, das musst du schon was ändern.
Ich wollte schon gerade sagen, spart Bäume, aber da es ja nicht ausgedruckt wird, spart es nicht mehr Bäume. Okay.
Nee, aber das ist, es tut schon so ein bisschen weh, wenn das ein Killer-Feature ist, ne? Also am Anfang haben wir uns ja eher schwer getan mit so Sachen wie, weiß ich nicht, dass ich Feldbezeichnungen nicht ordentlich ändern kann, ne? So dass ich aus Abschlüsse für Zielvorhaben 39 oder sowas einfach mal Bestellungen machen kann oder sonstige Geschichten. Da musste man dann mit berechneten Feldern arbeiten und sonstigen Workarounds. Auch sowas wie, weiß ich nicht, Umbrüche waren ein echtes Problem, dann musste man dann irgendwie die Diagramme und Spalten wieder länger ziehen und sonst irgendwie sich dann Wolf formatieren. Das ist einfach alles viel besser geworden. Ne? Und auch so Dinge wie Pivot-Tabellen, ne, die man so aus Excel halt gewohnt ist, die waren anfangs gar nicht da, die gehen jetzt und jetzt gehen auch mal mehr als eine oder mehr als drei oder sowas inzwischen, glaube ich, sogar in einem Bericht. Data-Blending war so ein Meilenstein, ne, dass ich also wirklich Daten aus mehreren Datenquellen miteinander kombinieren kann. Ging vorher natürlich auch, aber immer halt über Umwege wie Google Sheets oder sonst irgendwas. Oder ich musste die schon voraggregieren und dann über den SQL-Connector oder sonst irgendwo herholen. Das ist alles schon, das sind alles Dinge, die seit dieser ersten Sendung von vor 2 Jahren alle dazugekommen sind und die da mit drauf eingezahlt haben, dass es wirklich ein sehr, sehr nützliches Tool geworden ist. Also irgendjemand von euch beiden hat sich hier getraut, sowas reinzuschreiben wie Data Studio nähert sich mit großen Schritten den großen Playern von BI-Visualisierungen wie Tableau. Ich weiß nicht, das ist vielleicht eine sehr vollmundige Aussage, wenngleich ich jetzt in Tableau auch nicht so super zu Hause bin. Wahrscheinlich ist der Abstand schon noch größer, als wir das vielleicht einschätzen können. Aber wenn es darum geht, also um Reporting und Dashboarding, mag das stimmen.
Ne? Tableau, vielleicht werfe ich da mal kurz ein. Tableau kommt von der anderen Seite her. Tableau kommt ja von der BI-Seite her und die haben immer darauf abgezielt, mit riesengroßen Datenmengen zu arbeiten. Das ist natürlich immer noch den Hauptfeld. Die sind, ich war vor einigen Monaten nochmal auf einer Schulung bei denen gewesen, die sind noch gar in meinen Augen jetzt, in meinen persönlichen Augen, noch gar nicht so auf die Marketing-Ecke ausgerichtet und auf Analytics. Da tun die sich noch schwer mit. Und das ist halt eben der große Pluspunkt von Data Studio, dass die aus dieser Richtung kommen und die breiten sich in die andere Richtung immer weiter aus. Wenn du mal bedenkst, welche Datenquellen du jetzt alle schon dafür anzapfen kannst, das ist schon eine Menge und das ist kostenlos.
Ja, das ist einer der Hauptunterschiede wahrscheinlich. Ah. Also klar, ich glaube halt nur, dass in Tableau halt noch ganz viel steckt in Bereichen, die halt wenig jetzt mit reinem Reporting oder sowas zu tun haben. Und ja, da sind natürlich schon noch Stärken drin und die rechtfertigen auch den Preisunterschied von teuer zu kostenlos. Aber ich gebe dir recht, also ich glaube, Tableau ist hier und da auch einfach im Einsatz und macht da Dinge, die man genauso gut wahrscheinlich im Data Studio inzwischen schon machen kann. Würde mich nicht wundern. Also viele, viele Tools werden ja unter Wert genutzt. Ja, und Tableau gehört vermutlich, und wenn es auch nur aus historischen Gründen ist, wahrscheinlich auch dazu.
Ja. Bernadette, sag mal kurz, was mich interessiert ist, was sind denn deine drei am meisten benutzten Diagramme in Data Studio? Oder wenn nicht am meisten, das wäre ja schon wieder müsstest du jetzt ja nachmessen und nachzählen, die du am liebsten benutzt.
Verlaufsdiagramme sind eigentlich die wichtigste Geschichte. Und zwar nutze ich die auch immer in Kombination, ein Verlaufsdiagramm über den aktuellen Auswertungszeitraum, wobei ich da immer zum Beispiel wochenweise nehme. Viele möchten gerne den letzten Monat haben, aber zum Vergleich ist es tatsächlich besser, einen 4-Wochen-Vergleich zu nehmen. Dann hat man immer dann das auch visuell auf einen Blick, kann man das besser sehen. Der Montag wird mit dem Montag verglichen.
Ja, aber die Buchhaltung macht das ja anders, sagen die dann.
Dem Donnerstag, ja, ja. Na, genau. Und dann zusätzlich halt eben das, was auch super geht in Data Studio, einen Verlauf über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel über ein Jahr oder 2 Jahre, so dass man halt eben auch noch die besonderen Spitzen sehen kann oder die saisonalen Schwankungen. So hat man einen viel, viel besseren Vergleichsüberblick in mehrere Richtungen. Mhm. Das ist so mein Top-Favorit. Sehr, sehr gerne nutze ich auch Heatmaps. wo man auch sehr schnell halt eben Ausreißer und Besonderheiten erkennen kann. Und nur ganz kurz erwähnt, was gar nicht geht, sind Kuchendiagramme, auch wenn die immer noch jeder, gefühlt jeder haben möchte.
Ja.
Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber die gehen gar nicht.
Okay, super. Gut, nee, dann müssen wir schon mal was zu.
Zwei super, zwei Top, ein Flop.
Ja, passt ja. Und welche Daten verknüpfst du am meisten? Ist es nur Google Analytics oder nimmst du noch andere Daten mit rein?
Analytics und die Search-Konsole sind tatsächlich die Daten, die ich am meisten benutze. Vielleicht, wenn es gerade hier reinpasst, mag ich auch gerne noch darauf hinweisen, dass man mit Data Studio tatsächlich Auswertungen, ganz, ganz geile Auswertungen machen kann, die in der Search-Konsole überhaupt nicht gehen. Ja, mit den neuen Möglichkeiten. Also du kannst Clusterungen machen, du kannst Data Blending und Filtersteuerungscluster machen, sodass du zum Beispiel nach einem bestimmten Suchbegriff filterst und da die entsprechenden Zielseiten für bekommst. Also das bekommst du alles so in dieser Tiefe nicht in der Search-Konsole dargestellt. Das ist ganz toll.
Cool. Auch sowas wie, weiß ich nicht, Brand versus Non-Brand, ne? Also bei den meisten ist ja der navigatorische Traffic, ne, wo also eigentlich gezielt nach dem Unternehmen oder der Website gesucht wird und wo man sagt, so, ja, na, das ist ja eigentlich keine echte Suche, der hat halt nur im falschen Schlitz meine Website eingegeben. Ja?
Genau.
Die verhalten sich ja sowieso schon mal immer signifikant anders als Leute, die jetzt über irgendwelche generischen Begriffe gekommen sind. Und das, wenn man das schon mal irgendwie clustern und filtern und getrennt auswerten kann, ist das auf jeden Fall schon mal Gold wert, denke ich mir.
Ja, also das ist wirklich, da kannst du in Data Studio nochmal viel, viel tiefere, bessere Auswertungen machen als in der Search-Konsole. Da ist das ganz klasse, das Tool.
Super. Ja, okay. Und wenn du Dashboards baust du dann ein Dashboard für einen Kunden oder sind es dann meistens größere Kunden, wo man dann sagt, man braucht jetzt ja tatsächlich verschiedene Dashboards für verschiedene Abteilungen, Stakeholder, Empfänger, Nutzer, wie auch immer. Ist das auch deine Realität oder liest man das immer nur?
Nee, das ist auch meine Realität. Wie gesagt, nachdem wir uns erstmal vielleicht teilweise etwas umständlich geeinigt haben, was der Sinn von so einem Dashboard ist und was alles da drauf soll, dann stellt man halt eben auch fest, dass es ganz gut ist, wenn man eine Seite hat für einen Empfänger oder für einen Bereich. Und dann bekommt jeder so seine eigene Sache, womit er zufrieden ist. Weil nicht nur eine Firma braucht ein Dashboard, sondern halt eben auch jeder Bereich, jeder Stakeholder. Und da macht es Sinn für jeden, das extra zuzuschneiden. Von daher, ich habe auch bis jetzt, muss man sagen, mit großen Firmen gearbeitet. Und ich habe eine Firma, da habe ich, ich würde sagen, zwei Dashboards die Woche entwickelt, weil die darauf gekommen sind, dass ihre Mitarbeiter halt eben mit den Dashboards viel besser zurechtkommen. Das ist auch eine rechte Sache. Die müssen den Betrachtern nicht alle Rechte über die Search-Konsole, über Analytics und so weiter geben, sondern die bekommen die Betrachtenrechte. Das macht es viel einfacher. Die haben keine Ängste, dass sie irgendwas falsch machen, dass sie irgendwas kaputt machen. Die bekommen die für sie zugeschnittenen Daten und können die einfach nutzen. Die haben auch die Möglichkeit, Wünsche zu äußern, was sie gerne noch hätten. Und das macht das wahnsinnig effektiv. Also, wie gesagt, ein großer Kunde, den ich betreut habe, der hat nur damit gearbeitet.
Ja, okay. Dann hat das aber wahrscheinlich auch, also auch dann in deinem Alltag sind dann so Sachen wie diese Diagramm-Interaktionsfilter, die dazugekommen sind, ne, dass ich also mehr oder weniger durch Klicks hier einzelne Segmente an- und abwählen kann und dass überhaupt diese Interaktivität, die das Data Studio ja versus eines PDFs durchaus auszeichnet, dass ich irgendwo hinklicken kann, um ein Stück weit doch wieder reinzugucken, woher kommen jetzt diese Daten, also ihr Stichwort Drilldown, ne? Dass ich zwar in die Herkunft von irgendwelchen oder Details von Daten reinschauen kann, ohne dass ich mich jetzt ja in sowas wie Google Analytics oder sonst irgendwas verliere. Das gehört dann ja wahrscheinlich auch zu den Dingen, die dann da relativ aufwendig im Vorfeld abgestimmt werden müssen. Also man muss im Prinzip ja klären, wenn ich jetzt hier draufklicke, was will ich denn jetzt sehen? Ne? Will ich diese Detaildimension sehen oder jene? Aber ich kann mir halt denken, wenn man jetzt wirklich Dashboards für Leute baut, die auch wirklich nutzen und nicht nur anschauen, dann steckt da wahrscheinlich auch nochmal so ein ganzer Wust an zusätzlichen Abstimmungsaufgaben und eben nachher auch ein Exekutives dahinter. Ich muss es dann eben auch bauen, so dass es dann so genutzt werden kann, wie es gedacht war. Ne?
Ja, wobei auch da macht es die Erfahrung, wir sind da immer schneller drin geworden. Die Abstimmungen, die funktionierten besser. Die hatten tatsächlich ein Formular, wo die Empfänger eingeben mussten, was ist der Sinn des Dashboards, was will ich sehen, was brauche ich an Daten. Also das war schon alles vorgegeben, das musste ausgefüllt werden, das wurde eventuell noch immer einmal kurz durchdiskutiert. Und ich hatte nachher auch so eine Vorlage gehabt, wo schon halt eben das Design und so weiter vorgegeben war, wo ich mir schon bestimmte Diagramme, die ich gerne genutzt habe, die sinnvoll waren, die hatte ich alle schon drin. Und das machte nachher die Erstellung der einzelnen Dashboards wesentlich schneller und einfacher.
Ja, das klingt jetzt aber so ein bisschen nach dem idealen Kunden, den du da hast, oder?
Auch bestimmt.
Also wenn die selber schon, wenn die sagen, wenn ich ihr ein Dashboard anfordere, dann muss ich auch schon mal rechtfertigen, warum ich was drin sehen will und was ich damit machen will. Das ist ja, da ist der ganze Abstimmungsprozess ja schon ins Formular eingebaut fast.
Ja, also doch. Ich würde sagen, das ist gar nicht so weit vom idealen Kunden, falls es den gibt, entfernt. Weil die hatten tatsächlich, klar, große Firma, die hatten Mitarbeiter, die halt eben sich mit Analytics und mit der ganzen Thematik sehr gut auskannten. Mit denen habe ich das abgesprochen. Die haben meistens schon Sachen vorab geklärt und die haben meistens schon die Sachen mit den Stakeholdern abgeklärt. Was möchtet ihr? Also das hat es für mich wesentlich einfacher gemacht.
Ja, wunderbar. Ja, dann können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass das Erstellen eines sinnvollen Dashboards wenig mit Technik und mit dem Werkzeug zu tun hat, sondern viel halt mit dem richtigen Anforderungsmanagement.
Also die meiste Arbeit ist tatsächlich dieses Ganze drumherum. Ich habe das letztens mal erklärt mit dem Streichen von einem Wohnzimmer. Die ganzen Vorarbeiten mit dem Abkleben, mit dem Wegstellen von den Schränken und so weiter, alles fein, ordentlich abkleben. Das ist halt eben der größte Teil, der die größte Zeit wegnimmt. Nicht zu vergessen die Abklärung mit dem Chef, was im Regelfall die Frau des Hauses ist, welche Farbe es denn überhaupt sein soll und so weiter. Ja, und dann nachher dieses Pinseln. Ja, das musst du auch können, da gibt's auch eine Technik, aber wenn du das drauf hast, das geht dann verhältnismäßig schnell. Und so ähnlich kannst du das bei Data Studio auch sehen. Ja, du musst natürlich mit dem Tool umgehen können, du musst Visualisierung dich da einarbeiten, du musst mit den Ursprungstools zurechtkommen. Das ist das, was die meisten Leute meinen, dann habe ich's. Ich kann Analytics, ich kann ein bisschen aussuchen, welcher Chart schön ist, dann bin ich gut. Aber das reicht bei weitem nicht, also nicht in der ganzen Arbeit.
Ja, das ist eine super Analogie. Die kann man, glaube ich, nicht nur beim Data Studio, sondern oft auch benutzen. Ich werde die in mein Portfolio aufnehmen. Ich wette, wenn der Mike Bruns diese Folge hört, wird er das auch tun. Ist ja auch ein großer Freund von Analogien. Ab jetzt halt auch das Wohnzimmer streichen, nehmen wir mit auf.
Genau.
Finde ich sehr gut. Ja, und das ist ja tatsächlich auch so.
Ja.
Super. Und dann. Ja, der Michael hat, glaube ich, mal ganz kurz auf die Uhr geguckt.
Ja, habe ich.
Ja, hast du, wunderbar. Ja. Ich hätte abschließend noch so eine Frage, nämlich so sowas wie hältst du dich denn so auf dem Laufenden, was so beim Data Studio geht und was nicht geht? Also ich persönlich habe so zwei Leute, die da sehe ich halt immer wieder auf Twitter, dass die unheimlich viel machen. Das ist der Lee Hurst und der Jonathan Jones, die habe ich beide auch mal verlinkt. Hast du auch solche Quellen oder gibt es bestimmte Blogs, die du liest zum Thema Data Studio spezialisiert?
Es läuft einem eigentlich immer recht viel über den Weg und wenn du viel damit arbeitest dann und du suchst nach irgendwas, dann kommst du automatisch immer da drauf eigentlich. Da kann ich jetzt ad hoc vielleicht gar nichts Spezielles. Den Jeff Sauer, den würde ich vielleicht gerne erwähnen. Der hat auch coole Sachen in seinen Blogs drin.
Dann packen wir den einfach noch dazu.
Gut.
Super. In die Linktipps. Ja, also ich habe meine Fragen geklärt, glaube ich.
Sehr schön. Und,
ja. Du noch was, Michael?
Nee, ich habe keine Fragen mehr. Ich bin vollkommen zufrieden. Ich habe wieder sehr viel gelernt. Vielen Dank, Bernadette. Und damit kommen wir schon langsam in den Schlussteil rüber. Da wirst du auch noch öfter mal auftauchen, Bernadette. Und zwar, wir kommen zu den Terminen. Wir kommen zu den Terminen und fängst du an, Markus?
Ja, fange ich an mit dem Web Analytics Wednesday in Düsseldorf. Das heißt Auflage 2 von in Anführungsstrichen deiner Veranstaltung, findet dummerweise halt am Vorabend der Campix statt. Das heißt, ich habe da sehr blauäugig zugesagt, muss jetzt wieder mein Erscheinen absagen. Man kann sich halt nicht zerschneiden, hilft nichts. Aber es wird bestimmt sehr geil und du hast auch, glaube ich, ganz tolle Vorträge diesmal dabei.
Ja, und Bernadette kann sich zerschneiden nämlich. Bernadette, die ist nämlich beim Web Analytics Wednesday mit dem Data Studio Vortrag und dann auch anschließend vor Campix, Markus. Bernadette kann sich zerschneiden.
Ja, ich habe Verbindlichkeiten
am Vorhaben. Genau. Nee, Bernadette ist da und Tom Albi ist da. Tom Albi zu Ehrungen und Währungen der Webanalyse. Freut mich super, dass er vorbeikommt. Extra aus Hamburg kommt er vorbei.
Hätte mich auch gefreut. Finde ich ein bisschen blöd, dass ich nicht da bin, aber kann man nichts machen. Aber so jetzt in drei Monaten sind wir so voller Termine.
Wir versuchen das eventuell zu streamen. Da muss man mit dem Martin von Zipgate abklären und mit Tom und mit Bernadette, ob wir es eventuell nicht live auf ihrem Kanal streamen. Dann könntest du es auch noch mal sehen.
Oder zumindest aufzeichnen, wie auch immer.
Genau.
So, nächster Termin.
Nächster Termin ist das UMWS Barcamp. Auch eine Veranstaltung von mir, so ein Zufall. Am 26.04.2019. Da seid ihr beide wahrscheinlich anwesend. Also noch gibt es keine Karten, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr beiden kommen werdet. Markus, du auch?
Ich plane es durchaus. Würde auch was einreichen wollen. Also.
Genau, ist ein Barcamp. Da kann jeder was einreichen am Morgen wieder. Wir haben genügend Platz. Wir haben, glaube ich, diesmal Platz für, ich weiß nicht, 50 Sessions, 60 Sessions. Wir haben genügend Platz, also ruhig was mitbringen. Nächster Punkt wäre dann schon?
Ja, die OMKB in Bielefeld, 5.4. Du bist da. Und wir hatten, glaube ich, auch beim letzten Mal schon drüber kurz gesprochen. Ist noch ein bisschen hin, ist aber eine tolle Konferenz, die ich noch nie besucht habe. Deswegen kann ich da nicht viel zu sagen.
Ja, und auch da ist Bernadette als Vortragende dabei. Kann ich schon mal verraten, aber schon bei Website drauf, auch da mit Data Studio. Habe vorhin schon gesagt, dass Bernadette jetzt öfter mal hier für unseren Termin auftauchen wird.
Ja, ich war noch nie da. Die hört sich sehr, sehr spannend an, die Konferenz. Und tatsächlich freue ich mich auch sehr darauf.
Die ist super spannend. Das ist echt, für mich ist das, die OMKB ist echt so ein kleiner Hidden Champion. Da sind die Top-Leute und ist in Bielefeld. Und letztes Jahr war echt der Hammer vom Line-Up. Darum super, super schön gemacht vom Thorsten Piening und Julia, die das da mit organisiert und so. Eventuell gibt es noch ein Ticket von mir, demnächst zu gewinnen mit Meet and Greet mit mir. Ich kläre das noch gerade ab mit denen, ob es da eventuell dann nochmal ein Ticket gibt. Genau, OMKB. Nächstes ist dann, da bin ich nicht. Da bist du, Markus.
Genau, da ist die Bernadette die letzten Jahre gewesen auf der Analytics-Konferenz Wien. Dieses Jahr hat sie gesagt, fahre ich nicht hin. Da habe ich gesagt, okay, dann fahre ich ersatzweise. Und guck mir die mal an, da war ich nämlich auch noch nie. Die ist vom 10. bis 12.04. im schönen Wien und schauen wir mal. Ne, ist also eine reine Analytics-Konferenz und ist also so ein bisschen aufgeteilt in Workshops und ich bin gespannt, werde was zu erzählen haben, wenn ich wieder zurück bin. Genau.
Dann empfehlenswert, ist sehr schön und vergiss nicht, in das Schloss reinzugehen.
Ja, Schloss Schönbrunn nehme ich an, da wo es stattfindet. Ja, gut.
Okay, ja, werde ich nicht vergessen. Dann die Conversion Roadshow am 9. Mai von Conversion Digital jetzt, oder?
Ja, genau. Weißt
du mehr? Genau.
In der Lanxess Arena, das heißt, das ist dann so ein bisschen wie SEO Day, nur überschaubarer.
SEO Day ist nicht in der Lanxess Arena.
Nee, Quatsch, das ist doch gar nicht Lanxess Arena. Ich meine ja, wie heißt denn dieses komische Stadion da von diesem Club? Dieses
Stadion-Dings.
Ja, das Stadion-Dings heißt
das gar nicht Stadion. Lanxess
Arena. Ja, das Stadion, Rhein-Energiestadion.
Soweit ich das weiß.
So, also im Rhein-Energiestadion. Und da war ich letztes Jahr auch auf der Bühne, darf wieder erwarten, wiederkommen und werde da auch was Nettes erzählen. Hat bedingt auch mit Google Analytics dann zu tun.
Cool. Dann hätten wir noch die Rheinberg-Konferenz am 16. Mai, haben wir ja Ticket verlost. Tobi, viel Spaß mit dem Ticket. Da werde ich da sein mit dem Vortrag. Und dann hätten wir noch den letzten Termin.
Das Measure Bowling hast du eingetragen am 13. Juni. Hat es ein Jahr Pause gemacht, oder?
Wir hatten Pause gemacht, weil ich irgendwo nicht da war, habe ich das nicht veranstaltet. Dieses Mal bin ich auch nicht da in Köln. Ich bin in Darmstadt, wird das da vielleicht veranstalten, aber vielleicht wird die Bernadette, die weiß noch gar nichts von, vielleicht wird Bernadette das leiten in Köln. Hast du schon mal gemacht, glaube vor 6, 7, 8 Jahren warst du schon mal Leitung, habe ich das erstmal gesehen. Die Tage war der Termin reingekommen, habe ich gedacht, kann ich ja, wenn ich nicht da bin, dann wird die Bernadette das übernehmen.
Ja. Das Measure-Bowl. Aber es gibt ja immer, wie immer in mehreren Städten, immer dann aber zeitgleich, ne? Also zeitgleich, also am 13. Juni. Und man muss jetzt nicht nach Köln kommen, man kann wahrscheinlich auch in seiner Nähe irgendwie am Measure Bowling teilnehmen.
Genau,
es gibt eine Website. Verlinken, oder?
Genau. Es gibt die Meldung, aber die ist noch nicht aktuell. Da habe ich noch nicht verlinkt, da ist noch nichts Aktuelles.
Dann verlinken wir die nicht, aber es gibt eine Website.
Intern. Es ist intern, steht der Termin schon fest, weil das ist immer zeitgleich in allen Orten.
Ja. Also 13. Juni, Bohlen und
genau, für diejenigen aus Darmstadt und Umgebung können sich schon mal vorbereiten. Ich werde es wahrscheinlich da machen.
Beknackte T-Shirts anziehen und so. Also das gleiche wie immer.
Du weißt Bescheid. Genau, das war's auch schon für heute.
Ja.
Vielen Dank, Bernadette, für deine Anwesenheit, für dein Wissen, dass du das geteilt hast.
Ja, danke für den Blick aus der Praxis auf unser jetzt dann ja als allererstes zum zweiten Mal behandeltes Ding des Monats. Das wird wahrscheinlich nicht das letzte bleiben. Also es gibt ja für die meisten Sachen, wo man vielleicht vor 2 Jahren schon mal drüber geredet hat, Gelegenheit nochmal drüber zu sprechen.
Ein Update. Genau, super. Das war's dann von uns hier von mir aus Chiang Mai. Morgen mache ich mich übrigens auf den Rückweg nach Deutschland.
Deutschland heißt das hier.
Genau. Deutschland heißt das. Ja, aber erst mit dem Zug nach Bangkok. Bangkok noch 2 Tage und dann fliege ich dann nach Düsseldorf und dann mit dem Zug nach Köln endlich. Und mich pünktlich zum Karneval zurück in Köln. Yippie!
Okay. Juhu!
Das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, wo auch immer ihr gerade seid, was ihr macht. Markus, your turn.
Ja, wie hat es euch gefallen? Lasst es uns wissen. Gerne, wie immer, halt mit iTunes-Bewertung, ich werde jetzt langsam müde, das bewegt sich irgendwie nichts, keine Ahnung. Weiß nicht, warum man uns bei iTunes nicht bewerten kann. Macht das doch bitte. Like unsere Facebook-Seite, schreibt uns gerne Kommentare halt wie immer in die Shownotes zu dieser aktuellen Sendung. Und wenn es irgendetwas gibt, was nicht in einem Kommentarfeld diskutiert werden soll, schickt uns eine Mail an podcast@analytrix.de. Wir freuen uns über Feedback aller Art. Vor allen Dingen auch vielleicht zu den beiden Fragen, die wir am Anfang im Housekeeping gestellt haben, nämlich kennst du irgendwelche Probleme mit einem Analytics und mehreren AdWords-Konten? Wenn ja, lass es uns wissen. Wie gesagt, gerne hier als Kommentar oder E-Mail. Und mich würde halt interessieren, wie ist eure Meinung zu diesem komischen Linkblock kostenlosen Google Ads Organic AdSense Traffic Zeugs? Wie wollen wir es handhaben und in welchen Kanal gehört's? Das wären so die konkreten Fragen. Ansonsten halt alles andere auch gerne da stattfinden lassen. Und dann verabschieden wir uns nochmal alle gemeinsam und danken der Bernadette nochmal für ihre Zeit. Und ich fand's toll. Vielleicht können wir dich zu dem anderen Thema nochmal dazu nehmen gelegentlich. Ich würde dann auch schon fast sagen, tschüss und bis nächsten Monat, zu welchem Thema wir uns auch immer dann da unterhalten werden. Ihr dürft jetzt auch nochmal alle tschüssen und dann sind wir durch.
Genau, bis dann. Ciao.
Tschüss, vielen Dank.